Ja, wir glauben. Wir glauben und wir erfahren und wir spüren, dass er da ist. Ich habe für den heutigen Predigttext ein Wort ausgewählt aus dem Johannesevangelium. Und es ist in den meisten Bibeln so überschrieben, die erste Abschiedsrede Jesus, bevor er zum Vater geht. Ich werde einige Verse frei daraus lesen. Lasst euch, es ist im Johannes 14, wer mitlesen will, und dort vom ersten Vers an. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich euch gesagt, ich gehe jetzt voraus, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich dann alles vorbereitet habe, komme ich zurück und werde euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Den Weg dorthin, den kennt ihr ja. Herr, sagt Thomas, wir wissen nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Ich bin der Weg, antwortet Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch meinen Vater erkannt. Schon jetzt erkennt ihr ihn und habt ihn bereits gesehen. Und dann kommt dieser Dialog zwischen dem Philippus, zeig uns doch noch den Vater, das würden wir gerne sehen. Und Jesus drückt seine Enttäuschung damit aus, dass er sagt, ich bin doch schon so lange bei euch. Und ihr sagt, ihr kennt den Vater nicht. Dabei handle ich doch in dem Vater. Und dabei handelt auch der Vater durch mich. Und dann schließt er diese Worte damit. Ich versichere euch, wer mir vertraut und glaubt, wird auch solche Wunder tun, die ich getan habe. Ja, sogar noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Und um alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun. Denn so wie der Vater im Sohn geehrt, was ihr also in meinem Namen erbittet, werde ich tun. Es ist ein Panorama der Verheißung, das Jesus den Jüngern eröffnet. Er zeigt ihnen auf der einen Seite, was gleich bevorsteht, dass er zum Vater geht, aber er öffnet ihnen die Türe zum Himmel. Er sagt ihnen, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Es ist dort schon ein Platz für euch reserviert. Meine lieben Schwestern und Brüder, es ist 2000 Jahre fast vergangen, seit Jesus dieses dort in Jerusalem gesprochen hat. Und diese Verheißung hat nicht aufgehört. Ich kann aktuell, heute Morgen sagt das Wort zu uns, es hat einen Platz für dich im Himmel. Er ist reserviert. Jesus hat gesagt, ich habe ihn vorbereitet. Und er schließt dieses Vorbereitet damit ab, dass er sagt, ich komme wieder, um euch zu mir zu holen, damit ihr seid, wo ich bin. Aber befassen wir uns einmal doch mit der Frage des Thomas. Thomas sagt, und es ist die Not vieler Gläubiger, weiß ich dann den Weg? Wie können wir den Weg kennen? Aber Jesus sagt, ich bin doch der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Jesus stellt seine Jünger mit diesem Satz auf das absolute Fundament des Glaubens, auf den Felsen, auf den Eckstein. Er offenbart ihnen, dass nur in seinem Namen das Heil ist. Mit der Botschaft von heute Morgen müssen wir etwas zulassen. Wir müssen zulassen, dass wir unseren Glauben und unsere Nachfolge überprüfen. Dass wir uns einmal fragen, was ist dann für mich der Weg? Wie gehe ich diesen Weg? Kenne ich diesen Weg wirklich? Oder hat sich im Verlaufe meines Glaubenslebens so manches eingeschlichen, das wohl religiös ist, aber eigentlich nichts mit dem Weg zu tun hat? Ist Jesus noch mein Weg? Ist er meine ganz persönliche Wahrheit? Ist er mein Leben, das ich täglich lebe? Ich habe euch letztes Mal von Anja erzählt und von ihrer Mutter. In der Zwischenzeit waren sie einige Male bei mir. Und ich will aus einem dieser Gespräche etwas herausnehmen. An einem dieser Gespräche sagte Anja am Schluss: Ich habe das Johannesevangelium gelesen. Ich sehe diese wunderbaren Dinge, die Gott für mich getan hat. Ich sehe Liebe pur. Und ich finde dieser Weg der Liebe ein wunderbarer Weg. Aber ich möchte dich etwas fragen. Muss ich unbedingt Christ werden, um diesen Weg gehen zu können? Ich kann doch den Weg auch so gehen. Ich muss doch weder zu einer Gemeinschaft gehören, noch muss ich mich da outen als Christ. Und sie schaut mir in die Augen und sagt: Gib mir ein Argument. Und ich erkläre ihr die Einmaligkeit dieses Weges mit Jesus. Ich sage: Durchaus, du hast mir erklärt, wie viel das Wort schon an dir angerichtet hat. Wie du anders denkst, wie du andere Menschen anders siehst. Und du hast mir auch erklärt, wie du dich durchgesetzt hast, als dein Freund gesagt hat: Aber du fängst doch jetzt nicht an, religiös zu werden. Und ich muss vielleicht zu diesem Freund etwas sagen. Er kommt aus einer sehr konservativen christlichen Familie. Und er hat so viel Negatives in seinem Herzen, dass er sagt: Ich will damit nichts zu tun haben. Und am Anfang, ich muss sagen, am Anfang hat er zu ihr gesagt: Du kannst von mir aus die Bibel lesen. Du kannst auch von etwas Göttlichem reden, aber rede nicht von Gott. Meine Eltern haben mir einen Gott erklärt, den ich nicht kennen will. Und sie sagte mir: Immer wenn ich die Bibel gelesen habe, dann hat er angefangen zu fragen: Was hast du gerade gelesen? Und sie sagt: Ich spüre, wie sich etwas verändert. Und ich sage: Darum musst du diesem Jesus nachfolgen, weil er die Welt verändern kann, weil er deine Familie verändern kann, weil er zuerst dein Leben verändert. Und ich muss dir noch etwas erklären. Zu all den Religionen, die du mir aufgezählt hast: Jesus Christus ist einmalig. Er ist der einzige Religionsstifter, wenn ich das mal so salopp sagen darf, der von allem Anfang an gewesen ist, der auf diese Welt kam und der für all den Mist, den du verbockst, für all die Sünden, die du tust, stirbt und der dafür dir einen Platz im Himmel zusichert. Und stell dir einmal vor, dieser Jesus hat das alles gemacht aus purer Liebe zu dir. Beide Frauen fangen an zu weinen und die Mutter sagt: Ich kann es nicht verstehen, dass die Liebe Gottes mich aussucht. Alle anderen Religionsstifter haben irgendwo ihr Ende gefunden sind sündig aus dieser Welt gegangen. Aber Jesus Christus hat keine Sünde getan, sondern er hat das gemacht, was er den Jüngern bei dieser Abschiedsrede offenbart hat. Fundament des Glaubens, der Weg zu sein und die Wahrheit und das Leben, das sich wirklich lohnt. Aber was ist es dann, dass so oft in unseren christlichen Reihen geistliche Not herrscht, dass so viele Sorgen und Ängste da sind, die uns den Alltag bestimmen? Warum haben wir oft nur über kurze Strecken Frieden mit Gott? Am Schluss unseres Gespräches an diesem Abend habe ich in meinem Atelier so Gläser gemacht mit verschiedenen Texten drauf. Und ich habe beiden Frauen gesagt, bitte nehmt eines von diesen Gläsern mit. Und es sind etwa 16, 17 Texte. Und ich habe natürlich sehr gespannt geschaut, was sie sich aussuchen. Die Mutter hat sich ausgesucht. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Die Tochter hat sich ausgesucht. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und ich sage zu ihnen, bitte, sucht etwas aus für euren Partner. Und dann habe ich doppelt hingeschaut. Und die Tochter suchte für ihren Freund etwas ganz Bestimmtes aus. Und als wir uns in die Augen geschaut haben, da brauchte es kein Wort. Wir waren bewegt von dem, was sie ausgesucht hat. Sie suchte aus: Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Und die Mutter suchte für ihren Mann ein Wort aus, das dem ähnelt, nämlich: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Meine lieben Freunde, meine lieben Schwestern und Brüder, die Botschaft in die Welt hinaus ist, dass Gott gekommen ist, um ein Fundament unter unseren Füßen zu legen. Und ich bedauere es so oft und bin traurig darüber, dass gerade wir Christen so oft diesen Weg verkennen, dass wir denken, wenn wir über den Weg mit Gott reden, dann reden wir über theoretische Dinge. Wir reden über Religion, wir reden über Grundsätze, aber wir reden nicht über den Jesus Christus, der sagt, ich bin der Weg und ich will das vertiefen. Jesus sagt, ich bin der Weg, warum? Er sagt, wenn du das verstehst, dass du an meiner Hand durch dieses Leben gehen kannst, wenn du verstehst, du musst mir nicht vorauslaufen und frömmer sein als ich und du musst mir auch nicht weit hinterherhinken, du musst nicht neben mir laufen, weil du denkst, du verstehst etwas besser wie ich, sondern folge mir nach. Ich bin der Weg. Wir laden oft uns eine Last auf und wir denken, dass wir dann Anerkennung finden. Zuerst in der Gemeinde, in unserer Umgebung und merken nicht, dass wir eigentlich diesen Weg Jesus Christus längst verlassen haben, weil wir autonom für die Befriedigung unserer frommen Gefühle arbeiten. Aber der Weg mit Jesus ist ein Beziehungsweg. Es bedeutet Schritt für Schritt mit Jesus unterwegs. Das bedeutet, dass Immanuel nicht nur auf die Welt gekommen ist nach der Verheißung in Jesaja, sondern in mein persönliches Leben. Ich staune. So oft erlebe ich in Gesprächen, dass gläubige Menschen auf irgendetwas warten. Also auf etwas Emotionelles. Also etwas, von dem sie denken, dass es sie wirklich auf diesen Glaubensweg bringen, wo sie dann Frieden und Stärke genug haben. Sie gehen an Seminare, an Vorträge, sie machen alles Mögliche mit, um nachdem wieder in den alten Tram zu verfallen. Liebe Freunde, in Jesus Christus ist schon alles wahr geworden. Warte nicht, dass deine Seele heil wird, sondern glaube dem Versprechen, das Gott dir gegeben hat. Deine geistliche Gesundheit wird und ist wiederhergestellt. Gott wird das tun, so wie er den Gelähmten versprochen hat, dass er gehen kann. Als er Jesus glaubte, konnte er gehen. Gott wird in dir vollbringen, was er angefangen hat. Ich lese einen Vers. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns im Wettkampf behindert, den wir begonnen haben, auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Und jetzt kommt dieser entscheidende Satz, eine Parole für das Glaubensleben. Dabei wollen wir nicht nach links, nicht nach rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und er wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Ist Jesus deine Wahrheit? Ist das, was du für dein tägliches Leben, für den Kampf draußen mitgenommen hast, was du aufgenommen hast? Ist es das, was dich jeden Tag von Neuem begeistert, was dich fesselt, nachdem du Hunger hast, nach dieser Wahrheit in Jesus Christus? Ich habe viele Menschen getroffen in meinem Leben, mit der Frage, was ist Wahrheit? Die Frage ist durchaus berechtigt. Wir leben heute in einer Welt voll Lügen. Und das Schlimme daran, Lügen sind salonfähig. Niemand findet Lügen mehr anrüchig, außer uns Gläubigen. Lüge gehört zum Geschäft, gehört zum politischen Business und gehört zum Geldreffeln. Aber oft sind es auch fromme Lügen, die wir glauben. Immer wenn wir glauben, dass die Werke, dass so das Gebote halten, dass wir leisten, immer wenn wir glauben, dass das, diese Leistung, dass wir die vor Gott bringen müssen und dass Gott dann im Himmel ein Strichlein macht, dann sitzen wir einer Lüge auf, einer frommen Lüge. Warum sage ich es so konkret? Gott will in dir ein neues Leben schaffen. Er wird dich völlig heil machen von allen Gebrechen, seien sie seelische Gebrechen, seien es Gebrechen, die du in deinem Kopf sich vollziehen, weil du immer wieder dich unter den Druck begibst, irgendetwas tun zu müssen und nachher das Gefühl noch hast, wenn es so mehr oder weniger gelungen ist, dass du jetzt ein Anrecht hast auf die Güte Gottes. Nein. Die Wahrheit ist, ohne Jesus gibt es nichts. Aber in Jesus Christus ist schon wahr geworden, was verheißen ist. Ich hatte eine Frau in meinem Atelier und sie erzählte mir von ihrem Glaubensleben, dass sie eben selten in eine Kirche geht und dass sie schon lange keine Bibel mehr gelesen hat. Aber sie ist nicht abgeneigt. Und ich frage sie, möchten Sie mit mir einen Traum erleben? Und sie schaut mich mit großen Augen an und sagt, ich könnte Sie zum Träumen bringen, das heißt nicht ich, mein Gott könnte Sie zum Träumen bringen. Und ich verspreche ihr, lesen Sie in der Bibel. Und wenn Sie in der Bibel lesen und zulassen, dass Gott zu Ihnen spricht, wird sich Ihr Leben verändern. Radikal. Nur nach ein paar Tagen kam sie, ihr Gesicht hat sich völlig verändert. Sie kam strahlend herein und sie hatte die Bibel in die Hand und sagt, darf ich dir sagen, was ich gelesen habe? Und sie schaut mich an und sie sagt, vielleicht bin ich ein bisschen verrückt, aber ich habe verstanden, dass Gott zu mir gesprochen hat. Und ich sage zu ihr, das macht er. Das macht er auch mit mir. Er spricht zu mir. Er spricht zu mir durch sein Wort. Wahrheit hat einen Namen. Und dieser Name ist Jesus. Nichts, keine noch so gute Botschaft, kann abgekoppelt werden von diesem Namen. Denn in Jesus Christus allein ist Heil. Es mag so fromme Dinge geben, die so gut tönen und die dich so verleiten, sie sofort zu machen. Lass es sein, wenn nicht Jesus Christus die Mitte von dem ist und wenn du nicht angetrieben wirst durch den Heiligen Geist. Lass es sein. Weil, ich sag warum, am Schluss hast du nur eine Enttäuschung. Die frömmsten Dinge ohne Jesus haben null Wert, absolut null Wert. Es sind nämlich kleine Füchse im Weinberg, die alles verderben. Viele gläubige Menschen verfallen oft in ihrer Religiosität dieser Lüge. Und wir sehen nachher, sie werden hartherzig, sie beziehen mehr und mehr ihr Handeln und beziehen ihre eigene Gerechtigkeit, ihren eigenen Wert daraus. Sie fangen an, besondere Regeln auch in der Gemeinde einzuführen. Sie stellen sich hin, als hätten sie Heiligung und Frömmigkeit viel besser verstanden als andere. Aber wir merken schon, mit diesen Regeln, die sie aufstellen, deklassieren sie ihre Schwestern und Brüder. Macht das Jesus, wenn die Liebe Gottes in uns ausgegossen ist? Dann fängt doch etwas an. Ich liebe meine Geschwister. Ich liebe auch meine Geschwister, wenn etwas noch so schräg ist, weil ich die Gnade Gottes kenne und weil ich weiß, kein einziger, und das müsst ihr euch merken, es wäre mir das Allerliebste, wenn ihr das mit aus dieser Predigt nehmt, kein einziger, der sich für Gott entschieden hat, wird für Gott als zweitklassig angeschaut. Ganz im Gegenteil. Er wendet sich den Kranken zu, die auch im Herzen krank sind. Und er hat einen fertigen Plan mit ihnen. Und der Plan ist, ich möchte dich in den Himmel bringen. Und ich werde es tun, weil ich es versprochen habe. Ich habe einen Freund seit 2 Jahren. Ich nenne ihn Markus. Und Markus hat mich vielleicht 1 Jahr lang, indem ich immer wieder mit ihm über viele Themen gesprochen habe, gesagt, ich finde die Antworten von dir sehr gut. Aber, weißt du, hast einen Makel. Du gehörst zu einer Sekte. Aber sonst wärst du ganz okay. Und es ist noch kein Monat seither, kommt er an einem Tag zu mir. Und er sagt, wir haben mal über ein Buch miteinander gesprochen von einem Geigenbauer. Und das hat dich so fasziniert. Ich habe dir dieses Buch als Geschenk. Und ich schlage es auf und dann hat es eine Karte drin. Da steht, lieber Roland, ich freue mich, dass ich so viele Wege im Glauben mit dir gehen darf. Und dann umarmt er mich und dann sagt er, ich weiß, du hast mir schon längst verziehen, meine Sprüche mit der Sekte. Und ich habe gesagt, ja, mein Freund, das ist nebensächlich. In diesem Buch hat es eine Geschichte, die mich damals gefesselt hat und die mich wieder gefesselt hat. Also das Buch schreibt ein Geigenbauer über sein Leben mit Gott, wie er angefangen hat, wie er zuerst an Gott gezweifelt hat, wie er aber mehr und mehr beim Bau der Geige gemerkt hat, dass so vieles in seinem Beruf mit Glauben zu tun hat. Einmal beschreibt er, wie er das Holz aussucht, für den Boden der Geige zu machen. Und er sagt, das ist das Allerwichtigste von allem. Obwohl ich ein guter Geigenbauer bin und viele berühmte Musiker meine Geigen haben, zweifle ich. Jedes Mal, habe ich das richtige Holz ausgewählt? Werde ich es richtig bearbeiten, dass es nachher später ein Klangkörper wird, der zum Lobe Gottes erklingen kann? Wenn ich dann ganz grob an diesem Klotz mit dem Hobel anfange, dann zittere ich. Und ich denke, reicht meine Fähigkeit aus, dass ich am richtigen Ort ansetze? Oder werde ich in diesem Moment alles kaputt machen? Und er erzählt über sein Leben mit Gott und seine Diskussion. Und später, ganz später, die Geige ist fertig. Alles ist zusammen. Noch ist kein Ton gespielt. Noch ist das Allerwichtigste nicht getan, nämlich die 7 Schichten des Lackes. Und er sagt, den einen Lack, den trage ich auf mit meinen Händen. Nur so fühle ich diesen Boden, dieses Holz. Und dann schleife ich wieder. Und für den Moment leide ich darunter. Ich mache alles wieder kaputt. Aber ich weiß, es braucht die 7 Schichten. Ich nehme einen Leinenlappen, der keinen Knopf drin hat, der schon 100-mal gewaschen ist, dass er weich genug ist. Und ich mache mit ihm den nächsten Schicht des Lackes. Ich nehme den feinsten Pinsel, einen Pinsel aus Marderhaar, um wieder einmal zu streichen. Und obwohl die Schicht glänzt und glänzt, ich schleife wieder. Und mittendrin erzählt er, während ich schleife, merke ich, dass ich die Geige bin. In der Hand meines Meisters und dass er manches Mal wieder schleifen muss. Und ich spüre, wie zur Veredelung meines Herzens und meines Charakters er seine bloßen Hände nimmt. Ich merke, wie ich in ihm getragen bin. Und am Schluss, als er die Saiten aufspannt, dann ertönt das erste Mal ein Klang. So heißt auch sein Buch. Ein Klang, und ich merke und ich juble und er sagt, und ich habe Tränen in meinen Augen, es ist das geworden aus meiner Hand, das ich gewollt habe. Und er stellt die Frage, die als Bitte zu verstehen ist. Gott, ist aus mir geworden, was du wolltest? Ist dieser himmlische Klang schon bei mir ertönt? Oder habe ich dann, wenn du wieder angefangen hast zu schleifen, zu dir gesagt, Gott, halt, das will ich nicht. Ich will ein bequemes Leben haben. Aber Gott sei Dank gibt er uns auch die Gnade dazu. Die Gnade, uns immer wieder in seine Hand zu werfen und zuzulassen, dass er Schicht und Schicht aufträgt. Der Verfasser schreibt etwas, was ich nur in einer Zeile gelesen habe, aber mich so fasziniert hat. Er sagt, nachdem ich die Saiten aufgespannt habe, nachdem der erste Ton ertönt ist und nachdem ich gejubelt habe über die Herrlichkeit dieses Tones, dann drehte ich meine Geige um und ich schaute auf den Boden und ich sehe zum ersten Mal, was die Lackschichten angerichtet haben. Ich sehe die feinste Maserung des Holzes, wie durch tiefes, klares Wasser. Möge es doch sein, dass Gott, dass wir zulassen, diese Schichten, dass sie Gott schleift und immer wieder an uns Hand anlegt, uns berührt durch seine Liebe und seine Gnade. Aber auch mal in den schwierigen, stürmischen Zeiten, dass es uns bewusst wird, es braucht auch Schleifen. Und dann würde ich gerne Gott die Frage stellen, Gott, siehst du das klare Wasser schon dein Bild in mir? Was siehst du? Was hast du anrichten können? Siehst du die Spur von deinen Händen? Siehst du die Spur deiner Gnade? Siehst du die Spur des Kreuzes? Jesus, was siehst du? Zum Schluss dieser Botschaft von heute Morgen möchte ich dich einfach fragen, was ist denn Jesus für dich? Wo ist er in deinem Leben? An den Rand gedrängt, weil du so gestresst bist? Ist er ein 5-Minuten-Jesus? Gehst du zu ihm, weil es schlecht geht gerade? Und weil du weißt, er ist halt so. Er wird mir helfen in aller Not, das hat er versprochen. Ist er eingeklemmt zwischen den zwei Buchdeckeln? Die kann man so gut auf die Seite legen und wöchentlich zum Gottesdienst rausnehmen, damit sie nicht verstauben. Bist du zu abgekämpft in deinem Leben, dass du einfach so keine Zeit hast, mal ein bisschen mit Jesus zu reden? Oder ist es schon so weit, dass im Gottesdienst deine Gedanken überall sind, nur nicht bei ihm? Wisst ihr, was mich bedrückt und was mich beim Schreiben dieser Botschaft, was es mir schwer gemacht hat? Ich bin voll Anbetung niedergesunken vor ihm, weil ich habe etwas verstanden. Gott lässt sich das gefallen. Gott lässt es sich gefallen, dass du keine Zeit hast, dass du ihn da drin lässt, dass alles andere wichtiger ist, nur nicht er. Noch mehr. Er hat keinen Augenblick seine Liebe zu dir verändert. Er steht an jeder Straßenecke, in jedem Lift, überall, wo du durchgehst. Und er bittet dich, lass uns doch miteinander reden, damit ich dich stärken kann, damit ich dir zeigen kann, wie sehr ich dich liebe. Heute Morgen bittet Gott dich um Vertrauen, um Glauben. Er will mit dir hinaus in den Alltag, damit er dir offenbaren kann, wer er ist. Es ist eine lange Liste von seiner Persönlichkeit. Er ist ein wunderbarer Berater. Er ist ein starker Gott. Er ist ein Vater der Ewigkeit. Er ist ein Fürst des Friedens. Er will dir zeigen, dass er Lamm Gottes geworden ist für dich. Er ist der gute Hirte. Er ist dein tägliches Brot. Er ist der Herr der Herrlichkeit. Er ist, hier steht es drauf, Alpha und Omega. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Es ist in keinem anderen Heil, auch ist kein anderer Name unter den Himmel dem Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. An einem Morgen ging ich in ein ganz nahegelegenes Kaufhaus. Und da sind zwei Frauen. Die beiden Frauen sind an den Einkaufswagen. Und beide haben ihre Geldbörse offen und sie versuchen darin, ein passendes Münzstück zu finden. Und ich sage, halt, ich habe euch etwas. Ich gebe euch einen Chip. Und dann habt ihr einen Wagen. Und die beiden Frauen sagen, oh, das ist sehr liebenswürdig. Und wenn wir rausgehen, geben wir ihnen den natürlich zurück. Sagt, nein, es ist ein Geschenk. Was die beiden Frauen noch nicht wussten, was auf diesem Chip stand. Und dann bin ich am Einkaufen und ich höre auf einmal, wie eine Frau sagt, und ich bin dankbar, dass sie mich so erkannt hat zuerst. Sie sagt, ist der Mann mit dem Bart schon draußen? Es hätte noch andere Möglichkeiten gegeben. Aber gut. Und sie sagt, nein, nein, der ist noch nicht draußen. Der ist irgendwo da hinten. Und so kommt diese Frau durch die Stelle durch und sie kommt auf mich zu und sie sagt, ich möchte Ihnen danken. Ich möchte Ihnen danken. Heute Morgen, als ich aufgestanden bin, ging es mir so schlecht. Und ich war so verzweifelt und ich bin so enttäuscht gewesen. Und dann habe ich diesen Chip aus dem Einkaufswagen genommen. Und mein Tag ist gerettet. Da steht drauf, Gott liebt dich. Und dann sagt sie, ich habe eine Bitte. Haben Sie noch einen? Für meine Freundin. Und ich gebe Ihnen ein paar. Und nachher komme ich an die Kasse. Und die Kassierin hat das mitbekommen, weil die Frauen ihr das erzählt haben. Und sie sagt zu mir, bitte, haben Sie mir auch so einen Chip. Ich will ihn in meine Geldbörse tun und ich will immer daran denken, Gott liebt mich. Gott liebt dich. Ist es nicht die Herrlichkeit, dass du heute Morgen hier bist, dass du in die Welt gesandt bist, den Menschen zu sagen, du, Gott liebt dich. Fang doch wieder an. Geh doch auf diesen wunderbaren Weg. Ein Liederdichter schreibt in einem Refrain seines Liedes, es ist alles durch ihn geworden, denn er war das Wort. Die Erde erhebt sich zu seinem Ruhm. Seine ganze Schöpfung ist voll Anbetung und Lob. Der Jubel der Heerscharen von heiligen Engeln hallt bis in mein Herz. Er ist der eine, dessen Name heilig ist. Die Freude an meiner Rettung wird niemals vergehen. Meine Seele stimmt ein in den Jubel. Noch bin ich in manchen Stürmen, aber Jesus ist bei mir. Der Himmel wird mein Zuhause sein. Ich habe beschlossen. Ich habe beschlossen, Jesus zu folgen. Kein Zurück. Das Kreuz vor mir, die Welt hinter mir. Kein Zurück. Christus ist genug für mich. Alles, was ich brauche, ist in ihm. Jesus beendet seine erste Ankündigung mit den Worten, die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und das tue, was er mir aufgetragen hat. Und dann fügt er zu den Jüngern sprechen etwas hinzu. Er sagt, kommt, kommt, steht auf, wir wollen gehen. Und ich wünsche mir heute Morgen, dass wir mit unseren Herzen aufstehen mit Jesus und diesen Ruf von Jesus mitnehmen, wenn er sagt, komm, steh auf, wir wollen gehen. Wir wollen hinausgehen und der Welt sagen, Gott liebt dich. Und wir selber, wir sind ein lebendes Zeugnis für die Liebe Gottes. Geht als ein Zeugnis hinaus in die Welt und steht auf. Amen.